Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr bestattet werden wollt? Mike hat vor kurzem seinen Stiefvater verloren. Die Bestattung im Rhein hat er als besonders stimmungsvoll empfunden. Und sie hat ihn zum Nachdenken gebracht.
Man sollte wirklich für sich selber das Richtige rausfinden, wie man bestattet werden möchte. Ja, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Der eine braucht einen Punkt, wo man jeden Tag hingehen kann. Und der andere sagt, nee, das brauche ich einfach gar nicht. Ich finde, die finanziellen Sachen sind auch ein Punkt, da sollte man sich immer Gedanken drüber machen. So eine Beerdigung, die kann, ich sage mal, zwischen 3.000, 4.000 Euro bis 15.000 Euro kosten. Und das sind Summen, die nicht jeder mal eben aus dem Ärmel schüttelt und sagt, ach, kein Problem. Jetzt bin ich mit meiner Partnerin zum Beispiel nicht verheiratet. Wir hätten jetzt gar keine Vollmachten über irgendetwas. Und jetzt kommt man dann ins Grübeln und sagt sich selber, Mensch, wir haben keine Vorsorge getroffen, von wegen Lebensversicherung, Erbegeldversicherung. Also das bringt jeden von uns zu denken. Und wir sind jetzt auch in der Familie dazu gekommen, durch diese Seebestattung, Mensch, das ist so angenehm gewesen und auch lustig und auch teilweise schön, obwohl das ein trauriger Anlass war. Aber das wollen wir alle auch so machen.
Mehr Infos zum wichtigen Thema Bestattungsvorsorge und zu Bestattungen im Rhein und im Meer findet ihr auf rheinbestattungen.de. Rheinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Es hat ein wenig gedauert, es zu akzeptieren, aber mittlerweile kann ich mit Fug und Recht laut sagen, dass eins meiner Hobbys spazierengehen ist. Ich bin sehr gerne draußen, am liebsten natürlich, wenn die Sonne lacht und die Luft lau mich umweht. Das Gartenamt in Düsseldorf bietet Menschen, die das Ganze auch gerne machen, im Juni Führungen an. Spazierführungen sozusagen. Unterwegs im Grünen heißt das Ganze. Zum Beispiel kann man am 7. Juni über den Golfplatz Hugelrath flanieren. Da lernt man dann anhand von blühenden Wildsträuchern, welche essbar sind und welche giftig sind. Am 14. Juni kann man einen Baumlehrpfad entlang laufen im Zoopark und neue Baumarten kennenlernen, die in Düsseldorf jetzt angesiedelt werden und gepflanzt. Ganz besonders schön finde ich, am 20. Juni kann man im Hofgarten eine Fledermausführung erleben, ob man da auch Batman trifft. Sei dahingestellt, ich hoffe schon. Das ist dann dementsprechend natürlich abends in der Dämmerung. Und am 28. Juni gibt es eine Führung durch den Malkastentag und da ein wenig wie bei der ersten Veranstaltung lernt man heimische und exotische Pflanzen kennen. Wenn man dann so einen geführten Spaziergang macht, ist es natürlich wahrscheinlich nicht so Etikette, dann dabei Podcasts zu hören. Sonst, wenn man so durch die Gegend mir anhört, ist das ja schon wahrscheinlich eine Beschäftigung, der man nachgeht. Falls ihr diese Folge, das ist jetzt wieder eine Überleitung, wie sie im Buch steht, falls ihr diese Folge beim Spazierengehen hört, könnt ihr euch freuen und natürlich auch sonst über folgende Themen. Mit Uwe Jens Unau habe ich darüber gesprochen, dass die Stadt plant, Wohnungsbau zu fördern für die Mittelschicht. Es gibt einen professionellen Pfandsammler hier in Düsseldorf, der ist unterwegs mit Visitenkarte und Einsatzzeiten. Maximilian Nowroth hat mir erzählt, was dahinter steckt und ja, wie dieser Mensch dazu gekommen ist. Und the one and only Helene Pawlitzki ist auch in dieser Episode zu hören. Sie berichtet mir und uns, wie der neue Plant-Based Burger bei What's Beef schmeckt. Mein Name ist Torsia Kormann. Ihr hört Folge 319 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 6,61 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was die Stadt bewegt, was die BewohnerInnen bewegt, was hier so passiert, was geht. Mein Name ist Torsia Kormann und für eine kleine, wunderbare Weile darf ich diese großartige Aufgabe ein weiteres Mal übernehmen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gibt es natürlich Möglichkeiten. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an rheinpegel@rheinische-post.de. Ihr könnt eine WhatsApp-Nachricht schicken unter 0160 80 8 44. Ihr könnt es in den Wind rufen und vielleicht kommt es bei uns an. Ihr könnt Briefe schicken. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen können, wenn ihr Veranstaltungen habt, auf die ihr hinweisen wollt oder wenn ihr einfach nur sagen möchtet, wie ihr uns eigentlich so findet. Und natürlich könnt ihr uns bewerten in den gängigen Podcast-Portalen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ihr könnt 5 Sterne, 5 Punkte, 5 Daumen, was auch immer man hinterlassen kann, hinterlassen und uns nette Kommentare auch dort schreiben. Bezahlbarer Wohnraum ist schwierig zu finden, das ist kein Geheimnis in dieser Stadt, auch oder gerade für Familien der Mittelschicht. Manchmal ist es so, es ist zu viel Verdienst da, um sozial wohnberechtigt zu sein, aber nicht genug für die tatsächlich relativ hohen Mieten. Die Stadt plant, dem Ganzen mit Impulsprogrammen entgegenzuwirken. Rund 800 Miet- und 100 selbstgenutzte Eigentumswohnungen sollen subventioniert werden durch zinslose Darlehen. Mein lieber Kollege Uwe Jens Runau hat mir erklärt, was das bedeutet, wie das funktionieren kann und wer für eine solche Förderung in Frage kommt. Dass bezahlbarer Wohnraum in dieser Stadt wie in anderen Städten knapp ist, ist ja klar oder ist bekannt, sagen wir mal so. Klar ist das vielleicht nicht. Dass die Stadt Düsseldorf, über die wir ja dann doch am meisten sprechen, nach Lösungsansätzen sucht, um das irgendwie vielleicht ein wenig aufzufangen oder möglicher zu machen für Familien, für Menschen, Wohnraum zu finden, der bezahlbar ist, ist auch bekannt. Jetzt gibt es einen neuen Lösungsansatz. 2 Förderprogramme für den Wohnungsbau. Es kommt darin das Wort Impuls vor. Da haben wir gerade im Vorgespräch, habe ich schon gesagt, dass sich das ja immer so nach direkt und jetzt sofort anhört. Vielleicht kannst du mal, wie so oft, Licht in dieses etwas Dunkel bringen. Was sind diese Lösungsansätze und was hat das alles mit Impuls zu tun?
Ja, kann ich sehr gerne machen, Tosja. Wir haben ja so ein Problem, dass durch die Baukostensteigerungen, Zinssteigerungen und so weiter, das Bauen sehr teuer geworden ist. Und weil das so ist, werden dann auch die Wohnungen sehr teuer, die da hinten rauskommen, sozusagen, wenn man unter diesen Rahmenbedingungen baut. Weil man die aber gar nicht so gut vermieten kann, wenn sie zu teuer sind, sind viele Projekte zum Stillstand gekommen. Und das ist erstmal so der ganz große Rahmen. Und da versucht man natürlich jetzt, und das ist das Stichwort, der Stichwort Impuls sozusagen, ja, da irgendwie wieder Leben reinzukriegen. Und diese beiden Impulsprogramme, um die es hier geht, die versuchen genau das. Mhm. Die wollen also versuchen, dass Projekte auf der einen Seite überhaupt ans Laufen kommen. Und der zweite Effekt ist, man will einer gewissen Zahl an Leuten ermöglichen, an diesen sogenannten bezahlbaren Wohnraum. Da wäre auch nochmal interessant, was soll das denn sein?
Wollte ich gerade sagen, was bedeutet bezahlbar?
Genau, was bedeutet bezahlbar? Was heißt das hier konkret und wie viele Menschen profitieren davon? Mhm.
Genau, also das ist ja eh die große Frage, wer entscheidet, was für wen möglich ist. Also genau, was bedeutet bezahlbar in dem Fall? Wie soll ich das sagen? An wen richtet sich denn diese genau. Förderidee ganz speziell?
Genau. Also der große Rahmen ist jetzt erstmal, dass es hauptsächlich um Mietwohnungen geht, nämlich um ungefähr 800 letztlich ganz konkret, die eben günstiger hergestellt werden könnten. Also erstmal für die Baufirmen. Mhm. So. Und weil die können Geld bekommen von der Stadt zinslos als Darlehen, was ja schon mal viel wert ist, weil dieser Zinsschock, das war ja innerhalb von ein paar Monaten, ging das von 0 auf 4, mehr als 4% hoch. Und das macht natürlich auch ein Bauprojekt viel teurer. So, wenn du jetzt für 15 Jahre nichts bezahlen musst dafür, ist das natürlich gut, muss ein bisschen tilgen, aber so muss jetzt erstmal keine Zinsen dafür bezahlen. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil. Und da sagt die Stadt halt, die wollen das nicht das ganze Geld an einen geben, sondern die sagen, pass mal auf, pro Baufirma, die jetzt da so ein Wohnungsprojekt entwickelt, ihr könnt halt maximal 3000 Quadratmeter Wohnraum von uns bezuschusst kriegen, und zwar mit 2000 Euro pro Quadratmeter, sodass für ein Projekt 6 Millionen Euro maximal zur Verfügung stehen. Der Impuls jetzt, der soll dazu führen, dass vielleicht ja auch Projekte davon profitieren, die mehr Wohnraum schaffen, die aber sagen, guck mal, einen Teil davon, den können wir so günstig jetzt hier finanzieren, und wir wollen aber doppelt so viele Wohnungen oder dreimal so viele Wohnungen machen, aber das kriegen wir jetzt besser hin. Das ist mit Impuls gemeint. Also es sollen eigentlich noch mehr Wohnungen am besten entstehen als die 800, weil du eben einen Teil günstiger machst.
Verstehe.
Und gleichzeitig bekommen die dann aber die Auflage, die könnt ihr nicht jetzt frei vermieten und teuer, sondern die sollen bezahlbar sein. Jetzt kommen wir mal zu diesem Begriff.
Ja,
Wenn du willst, erkläre ich einmal ganz kurz die Staffelung, wie die im Augenblick ist.
Ja, das finde ich wirklich sehr spannend.
Weil man sagt ja so, die Hälfte aller Menschen in Düsseldorf oder Haushalte, die hätten eigentlich Anspruch auf eine Sozialwohnung. Mhm. Und dann kriegen die aber keine. So, und was machen jetzt die, die nicht so viel Geld haben? Ja, die ziehen ins Umland oder so. Die müssen gucken, weil wir jetzt auch einen Verdrängungswettbewerb quasi nach unten und zur Seite haben. Ne? Also das heißt, die Wohnungsnot ist immer größer, weil auch immer weniger Wohnungen neu gebaut werden, die erschwinglich wären. Und es ist halt so, habe ich mit dem Wohnungsamt nochmal telefoniert, gibt auch eine schöne Tabelle da von der Stadt, da reden die von Einkommensgruppe A und B und das ist der berühmte Förderweg A und B, steckt letztlich auch dahinter von den Sozialwohnungen. Mhm. Da bezahlst du nämlich bei einem geringeren Einkommen knapp 8 Euro nur pro Quadratmeter für eine Wohnung. Das wäre viel günstiger im Neubau. Im Neubau, davon reden wir jetzt. Nicht eine Bestandswohnung, die sind günstiger. Und bei B 9 Euro. Und was heißt das? Das übertrage ich jetzt mal eben auf eine ganz normale Paarsituation. Ne? Wir könnten auch nur eine Person nehmen, aber wir tun jetzt mal so ein Paar und ein Kind. Mhm. Und dann wäre das so, dann würdest du, wenn es diese Fördergruppe, Einkommensgruppe B ist, einen Zuschlag kriegen können für so eine Wohnung, wenn dieses Paar jetzt 62.900 Euro verdient. Und dann
kombiniert.
Also, kombiniert. Genau. Die beiden zusammen haben nicht mehr Geld als diese Summe. Und dann können die eine Wohnung kriegen, eine Sozialwohnung, öffentlich gefördert halt, mit 9 Euro pro Quadratmeter. So, kannst du ausrechnen halt, ne, wie teuer das ist. So, und jetzt sagt die Stadt, wir wollen aber genau was für die Leute tun, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber jetzt einfach keine Chance haben, an eine Sozialwohnung zu kommen. Aber die Neubauwohnungen sind zu teuer in Düsseldorf,
weil ich glaube,
die dazwischen liegen, ja? Genau, zwischen den Großverdienern und so, die werden eigentlich, die haben keine Chance oder die müssen die Stadt verlassen.
Ja.
Ne?
Das ist ja das, was man auch, Verzeihung, wenn ich dir ins Wort falle, aber das finde ich nämlich so spannend, weil das ist ja, das sind ja die meisten, habe ich das Gefühl.
Genau.
Also auch wenn ich tatsächlich mich einfach privat umschaue oder unterhalte oder wir haben ja vor Monaten, habe ich ja auch mal gesprochen mit jemandem wegen diesem ganzen, das Familien ins Umland aus. Ja. Das sind ja genau die, die quasi zu wenig und zu viel zugleich verdienen oder Kapital haben.
Du verdienst zu viel für eine Sozialwohnung, aber du kannst, das muss man jetzt auch nochmal so sehen, das hat mir der Chef von der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft gesagt, das ist die größte Wohngenossenschaft in Düsseldorf, der sagt, wenn wir jetzt bauen, dann kostet das, selbst in der mittleren Lage, also nicht am Rhein Top-Wohnung oder so, sondern du bist jetzt irgendwo in Derendorf oder Unterrad oder was weiß ich, dann kostet die Wohnung, und wir machen da keine Luxusschuppen raus, am Ende 18 Euro pro Quadratmeter.
Ja.
So, die können nämlich diese Mittelschicht, von der wir da gerade sprechen, die verdienen etwas zu viel, können keine Sozialwohnung kriegen und dann sollen die 18 Euro pro Quadratmeter zahlen, dann würde ich auch umziehen ins Umland irgendwo. Ja. Zumal, wenn du jetzt ein Kind hast, du willst ein extra Kinderzimmer oder was weiß ich was dazu haben. So, und jetzt hat die Stadt durch diese Fördermöglichkeit hier, sagt sie, bei uns dürfen die Leute mehr verdienen, um an so eine Wohnung zu kommen, die wir da bezuschussen. Und dann sind das nicht mehr 40% über der Einkommensgrenze, wie bei diesem Förderweg B, sondern wir sagen sogar bis zu 90% drüber. Das heißt, da dürften diese zwei Personen mit einem Kind nicht 62.900 Euro verdienen, sondern 82.700. Also du kannst sagen, 20.000 Euro mehr im Jahr. Dann kommst du an eine Wohnung, jetzt ist sie nicht 9 Euro, sondern die sagen, die Wohnung hat einen Startpreis von 12 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber 6 Euro unter dem, wie sie eigentlich erstellt wird und was eigentlich diese Baufirma nehmen müsste. Also diese 6 Euro Differenz kommen dann quasi der bürgerlichen Mittelschicht zugute in dem Augenblick. Ja, dadurch kommen sie an diese Wohnung. Und diese Tabelle ist halt sehr interessant. Die haben wir auch online veröffentlicht. Die kann man lesen, die Tabelle. Ich gebe nur noch mal ein Beispiel hier, weil es da mal um 6 Personen geht. Also ein Paar hat 4 Kinder. Gibt es ja auch. So, und da ist
meine
das
Eltern
so,
haben 4 Kinder.
So, wir waren sogar 5 früher zu Hause. So, jetzt hast du hier dann so, dass du da für eine Sozialwohnung maximal 111.000 Euro verdienen dürftest. Und jetzt mit dieser neuen Förderung dürfte ein Paar sogar 150.000 Euro verdienen, um an so eine Wohnung zu kommen, die 12 Euro im Quadratmeter kostet. So, das ist ja ein erheblicher Unterschied von fast 40.000 Euro im Jahr, die du mehr verdienen darfst. Ne? So, jetzt muss man natürlich gucken, wer kriegt die? Und da sagt die Stadt aber, wir prüfen das Einkommen. Also wer sich um so eine Wohnung bewirbt, muss schon der Stadt darlegen, wie viel verdiene ich denn jetzt hier? Und dann bekommen die jeweiligen Firmen das, die Wohnung errichten und die suchen dann aus. Die Stadt prüft nur das Einkommen und die Baufirmen, die Wohnungsfirmen, die sagen dann halt, wer kriegt hier die Wohnung?
Also ist es trotzdem, und das trotzdem ist gar nicht gewertet, sondern es ist trotzdem ein Prozedere, was man durchgeht, also genau, ich bewerbe mich quasi irgendwo, ich lege was offen und dann wird entschieden. Es ist ähnlich, als würde ich mich um eine Sozialwohnung bewerben.
Es ist eigentlich ähnlich.
Genau, und natürlich nochmal was anderes, als wenn ich jetzt einfach noch mehr verdienen würde und in sehr großen Anführungszeichen, die HörerInnen draußen nicht sehen, aber die ich hier vehement mache, anders als ein normaler Anmietungs- oder Ankaufprozess. Mhm. Also da gehe ich ja im besten Falle hin und sage, hallo, ich hätte gerne die Wohnung. Und dann sagt der Vermieter oder die Leute, die mir das Geld geben, um eine Wohnung zu bauen, ja hier, dann machen wir das, ne? Also
es ist eigentlich genau das, muss man sagen, du musst halt einmal dann dein Einkommen offenlegen und es ist übrigens etwas, die Stadt Düsseldorf macht da etwas, das ist wohl bundesweit einmalig, sagt mir also hier der Chef von der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft, das gibt es woanders nicht nochmal, also insofern ist es ein Vorbild auch, weil sie nicht so lange warten will, bis das Land einen Förderweg C einrichtet. Das wird eigentlich seit Jahren gefordert, gerade von so Städten wie Düsseldorf und andere, wo viele Menschen hinziehen, wo der Wohnraum knapp ist, weil die sagen, es ist toll, jetzt hier in NRW hat man die Richtlinien für die Finanzierung von Sozialwohnungen geändert. Das ist also heute viel besser machbar als noch vor 3-4 Jahren. Also es lohnt sich eher, wieder auch eine Sozialwohnung zu errichten. Das ist gut. Aber was wir brauchen, ist eben so ein Förderweg C. Das ist jetzt eigentlich das Dritte, das, was die Stadt jetzt da macht mit diesen 12 Euro. Mhm. Und sie geht jetzt quasi in Vorleistung. Und die Landesregierung hier in NRW, ja, die ist noch nicht bereit dafür, das zu tun. Das kostet natürlich auch, muss man sagen. Aber jeder, der sich damit näher beschäftigt, weiß, eigentlich braucht man so einen Förderweg C, wenn man den Wohnungsbau in den großen Städten ans Laufen bekommen möchte und auch ja die Wohnungen bereitstellt. Das passiert ja im Augenblick nicht. Ne? Diese 400.000 Wohnungen, das sind Märchenzahlen sozusagen. Die sind in der Realität natürlich auch wegen der ganzen Krise jetzt und der Kostensteigerungen sind die nicht verwirklicht worden bislang. Aber man braucht diese Impulse eben.
Ja, jetzt verstehe ich den Impulspart irgendwie tatsächlich besser. Also das heißt, wenn ich das jetzt nochmal in meinen Worten wiedergebe, ich habe eine Baufirma, es gibt Fläche, die bebaut werden kann, davon gibt's ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, in dieser Stadt auch genug. Das wäre noch eine Frage, ob quasi zum Beispiel Grand Central in der Nähe des Hauptbahnhofes, also wäre das so eine Fläche, die da von so einer Förderung quasi betroffen wäre? Also hakt es da an Baufirmen, die sagen, wir haben Mittel, da was hinzusetzen, weil da soll ja Wohnraum entstehen, nicht wahr? Das habe ich richtig in Erinnerung, genau. Also das heißt, ich werde jetzt als Baufirma ausgesucht, bekomme diese Förderung und kann dann das anbieten und ich als Baufirma suche dann auch die Familien aus, die da partizipieren.
Die eben, und zwar bei den Wohnungen, deren Wohnraum mit diesen zinslosen Darlehen quasi mitfinanziert worden sind, die müssen entsprechend belegt werden. Das heißt, da bekommen die Bewerber alle mitgeteilt und dann kann diese Wohnungsbaufirma das dann entsprechend vergeben, diese Wohnungen. Ja.
Und wie lange dauert dieser Prozess? Also wenn ich jetzt eine Familie bin mit zwei Kindern, vielleicht werden es irgendwann dann nochmal 3 oder 4. Also was ist der zeitliche Rahmen?
Man will schon schnell das umsetzen. Es sollen dieses Jahr schon 30 Millionen Euro in dieses Programm fließen und dann natürlich auch möglichst schnell abgerufen werden können. Nächstes Jahr, sagen Sie so, ist das Hauptjahr 50 Millionen und dann noch 2 Jahre mit jeweils 30 Millionen. Mhm. So, jetzt muss man natürlich gucken, wann werden da Projekte fertiggestellt. Es sind natürlich auch noch viele Detailfragen zu klären jetzt. Das ist jetzt gerade raus, diese Vorlage. Dürfen da sogar, also laufende Projekte vermutlich nicht mehr, werden dadurch, weil die sind schon in der Finanzierung, aber Dinge, die jetzt unmittelbar vor einem Beschluss stehen, dass sie Baurecht bekommen oder sowas, die dürften davon profitieren. Das heißt, der Effekt auf dem Markt dürfte noch ein bisschen was dauern, weil da muss ja auch noch was fertig gebaut werden. Oder gebaut werden überhaupt erstmal.
Genau, das meine ich. Also das ist ja schon.
So, und das heißt dann wiederum, dass es was dauert, aber das Entscheidende ist, überhaupt die Bautätigkeit jetzt hinzubekommen. Das große Ziel sind ja 8.000 neue Wohnungen bis 2030. Da muss man die Hälfte ungefähr sehen bei der Adlergruppe. Das sind diese Grand Central und Benrather Gärten und Glasmacherviertel und so. Da muss man erstmal gucken, dass das in neue Hände kommt, dass das jemand kauft. Und natürlich können da auch die können sich genauso bewerben wie Projekte, wo vielleicht nur 50 Wohnungen gebaut werden. Es gibt ja ganz, ganz viele Bauprojekte, wo du 50 Wohnungen hast, 80, 100. Und die sollen sich natürlich auch bewerten können. Und ich glaube, da ist sogar die Schwelle, weil die Volumina kleiner sind, da wird eher was machbar, wenn man bis zu 3.000 Quadratmeter Bezuschuss bekommt in der Finanzierung.
Ja.
Also da rechne ich eigentlich mit, dass da mehr Sachen jetzt wieder an den Start kommen, die was kleiner sind. Und das wäre auch ganz gut. Es gibt ja auch viele Grundstücke, auch der Stadt, die jetzt noch zusätzlich für den Wohnungsbau aktiviert werden sollen.
Ja, weil das, wie gesagt, das ist ja schon immer, wenn dann solche Dinge beschlossen werden. Und im Großen ist das natürlich auch, sind das Schritte nach vorne. Aber ich frage mich dann immer, was mit den Familien ist, die ja jetzt eine Wohnung suchen und so. Also wie, und dann ist es ja manchmal schon ganz schön, wenn man weiß, okay, das ist terminiert und jetzt sind wir
vielleicht. Ja, und ich glaube nicht, dass es schon, sagen wir mal, im nächsten März kriege ich dadurch eine Wohnung. Der Effekt wird nicht eintreten. Aber ich tippe mal, das ist dann in 3 Jahren oder so, oder in 2 Jahren, wenn was fertig gebaut ist.
Ja. Und man kann sich aber ab wann kann man, es tritt das quasi in Kraft, ab wann kann man sich bewerben? Also stelle ich mir vor, das wird dann irgendwo publik gemacht und dann kann ich mich da.
Richtig. Und ich glaube, dass das noch ein Tickchen dauert. Das werde ich jetzt auch nochmal recherchieren. Nächste Woche werde ich das berichten. Also man muss auch sagen, das Programm ist jetzt hier innerhalb von 2 Monaten aufgelegt worden. Es gab einen Ratsbeschluss im März. Macht bitte ein städtisches Förderprogramm. Das ist jetzt nach 2 Monaten liegt das vor. Das ist erstmal nicht so schlecht. Von der Schnelligkeit her, ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Detail jetzt auch noch festgelegt wird, gerade jetzt in diesen Tagen. Ja. Und das werden wir recherchieren und natürlich dann berichten.
Ja, das fände ich sehr spannend, weil während wir jetzt drüber sprechen, wie so oft, tun sich noch andere Fragen auf. Also zum Beispiel, genau, wenn ich mich jetzt bewerbe, ich habe ja jetzt ein bestimmtes Einkommen, ich habe vielleicht jetzt eine bestimmte Situation familiär und es kann ja aber, wenn das in 3 Jahren, also wie beweglich ist sowas, weil wenn ich das richtig verstehe, ist ja wenn ich mich um eine Sozialwohnung bewerbe oder um Sozialleistungen, ist ja schon, das geht ja relativ, also ist ja zeitnah, dass das aufgefangen wird. Aber wenn ich jetzt mich bewerbe als 3-köpfige Familie mit so und so einem Einkommen, es kann ja immer noch passieren. Also gilt dann jetzt der Status quo oder kann dann sein, wenn ich in 3 Jahren, wenn wir zu 15 plötzlich, weiß ich nicht.
Erstmal gratuliere ich schon mal vorab.
meine berufliche Situation sich in die eine oder in die andere Richtung verändert hat oder die meines Partners oder es gibt gar keinen mehr. Also was ist, wie geht das mit dem Leben?
Also das müsste auch noch so geklärt werden, aber was ja üblicherweise bei so Verfahren ist, dass man beispielsweise die Einkommen des letzten Jahres dann darlegen muss.
Ja,
dass man das gesamte Jahr hat. Und wenn da auf einmal die Familie sich vergrößert, dürfte das auch Berücksichtigung finden. Mhm. Ne? Aber wie das genau ist und mit welchen Stichtagen, das muss jetzt noch festgelegt werden. Und in dem Augenblick, wo ein Bewerbungsstart da ist, wird das natürlich auch genau erklärt. Bewerben kann sich wer. Und dann wird das genau aufgelistet und mit den entsprechenden Nachweispflichten. Und von wann ist das Einkommen etc.
Ne? Ja.
So, und vermutlich muss man auch angeben, wenn sich bis zum Bezug was ändert. Ne? Ist ja klar.
Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass du das weiter berichtest. Ich finde das ein sehr spannendes Thema.
Ja, ist auch ein spannendes Thema. Ne?
Und genau, mal gucken, wie es dann in 3 Jahren alles ist. Aber jetzt erstmal gehen wir von Woche zu Woche.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Bis
dann. Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Homeoffice ist ziemlich bequem. Aber irgendwie war es früher leichter, mit Kollegen mal was zu unternehmen. Nach der Arbeit noch was essen oder trinken gehen zum Beispiel. Wenn ihr das ändern wollt, dann kommt diesen Sommer die perfekte Gelegenheit. Der B2Run, Deutschlands größte Firmenlaufserie, kommt wieder nach Düsseldorf. Schnappt euch eure Kolleginnen und Kollegen und lauft gemeinsam 6 wunderschöne Kilometer am Rhein entlang. So wie Robin von der Rheinischen Post im vergangenen Jahr.
Ein bisschen komisch ist es schon, weil von manch einem hätte man vielleicht nicht erwartet, dass er auch Läufer ist und dass einen dann dieses Hobby oder dieser Lauf dann verbinden wird. Aber ja, es war schön, auch mal sportlich gemeinsam aktiv zu sein, als nur sich von der Büroaktivität zu kennen. Ich habe zumindest Gesichter gesehen, die ich vorher nicht kannte, sondern nur vom Namen her. Von daher war es schön, auch mal Kollegen, die ich so nur vom E-Mail-Verkehr kannte, auch mal vor Ort live zu sehen und dann direkt mit sportlicher Aktivität verbunden.
Gemeinsam aktiv beim B2Run in Düsseldorf. Am 20. August rund um die Merkur-Spielarena. Jetzt anmelden unter b2run.de/podcast.
Weil seine Rente nicht reicht, um die ja doch sehr hohen Kosten des alltäglichen Lebens zu decken, hat Raphael Lassack sich einen Weg gesucht, sein Einkommen aufzustocken. Lassack, der krankheitsbedingt Frührentner wurde, ist Pfandsammler. Das ist ja eine Tätigkeit, die einige Menschen ausführen inzwischen. Lassack ist das ziemlich professionell. Zuerst, zu Beginn war ihm diese Tätigkeit peinlich. Mittlerweile übt er sie, naja, voller Stolz aus. Er hat sogar Visitenkarten, die er verteilt und ja, Dienstkleidung. Maximilian Lovrot hat mit Raffaella Sack gesprochen und erzählt uns die Geschichte. Ich behaupte, es gibt zwei Typen von Menschen, die jede Woche einmal Pfandflaschen wegbringen und Altglas zum Container packen und die das vielleicht alle 6 bis 9 Monate bekommen, was zu ernsthaften Platzproblemen führen kann. Wer bist du?
Typ 1.
Hm, gerne. Ja.
Und so habe ich auch Raffaella Sack tatsächlich kennengelernt, den Mann, über den wir jetzt sprechen wollen.
Das würde mich interessieren, ganz zuallererst. Wie habt ihr euch gefunden?
Also ich wohne ja in Oberbilk mit meiner Familie und da ist ein Altglascontainer an der Eisenstraße, wo ich doch ziemlich regelmäßig, deswegen Typ 1, einmal die Woche hingehe mit sowohl Altglas als auch Pfandflaschen. Die Pfandflaschen stelle ich oben drauf und dann sprach mich einer an und sagte, ja, wenn Sie hier noch mehr davon haben, hier ist meine Visitenkarte. Und ja, das ist mir da noch nie passiert und die Visitenkarte zeigt ihn halt, das ist ein Mitte 60-jähriger Düsseldorfer, auch mit seiner Berufsbezeichnung, die er sich gibt, Pfandsammler, sogar mit Telefonnummer und Einsatzzeiten, also sehr professionell und er sagte halt, ich soll die Flaschen da nicht hinstellen, sonst holen es vielleicht noch andere ab, sondern lieber holt er die bei mir ab und er hätte ja viele Kunden und am Japantag wäre sein Großkampftag im Jahr und da habe ich gedacht, Mensch, Herr Lassack, lass uns doch mal eine Geschichte machen.
Ja, das ist eine wirklich besondere Geschichte, also sowohl die Geschichte dieses Herrn, also wie er dazu gekommen ist, was du ja jetzt gleich noch erläutern wirst, aber auch per se, weil ich mir ist sofort in den Kopf gekommen, das ist ja irgendwie ein neuer Berufszweig fast. Also PfandsammlerInnen sieht man immer öfter, also auch wirklich so ein bisschen jetzt mit Visitenkarte und quasi Einsatzzeiten, das finde ich schon sehr,
ist was ganz Besonderes,
sehr professionell. Ja. Ja. Aber es, also auch andererorts oder in anderen Situationen kam mir das schon relativ professionalisiert vor sozusagen. Also da, das ist vielleicht, können wir da gleich drauf kommen. Aber jetzt erstmal, wer ist Raffael Lassack? Also wie ist seine Geschichte zum Pfandsammler?
Also erstmal muss man sagen, man darf das nicht romantisieren, weil wer Pfand sammelt, macht das in den allermeisten Fällen, weil er oder sie nicht genügend verdient, zum Beispiel als Rentner. Und so ist es auch bei Raffael Lassack, der ist Frührentner seit 11 Jahren. Vorher, also er ist gelernter Bäcker, hat er mal in der Bäckerei gearbeitet jahrelang, hat dann aber eine Mehlallergie bekommen, verschiedene andere Jobs gemacht, zuletzt als Kurierfahrer und musste dann wegen Bandscheibenvorfall in Rente. Und bekommt halt nicht genug für sein Leben und hat gleichzeitig festgestellt, 2011 war das, nachdem er in der Zwiebel in der Altstadt Billard gespielt hatte, dass da Leute mit Pfand echt viel Geld verdient haben. Und dann dachte er sich, Mensch, ich mach das auch mal. Und am Anfang fühlte er sich super unwohl dabei, hat sich geschämt, ist nur nachts rausgegangen, hat, dass ihn bloß keiner sieht. Also als wir sprachen, hat er mir das auch so gezeigt, mit seiner Jacke über dem Kopf, dass er wirklich gehofft hat, da keinen zu treffen. Mhm. Mittlerweile kannst du ihn eigentlich nicht mehr übersehen, weil er hat mehrere T-Shirts in Knallgelb oder Knallrot mit dem Slogan Pfandsammler drauf. Er hat große Fahrradanhänger, wo sogar Pfandstation draufsteht mit Telefonnummer. Sieht das wie so ein Werbewagen und ja, kann sich damit schon ganz ordentlich seine Rente aufbessern.
Mhm. Wie du schon sagst, also das, genau, das ist natürlich wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht die Genese eher so ist, dass es darum geht, was aufzubessern und so. Mhm. Trotzdem ist es ja, finde ich, dann am Ende in diesem Falle eine schöne Auflösung, dass er sozusagen das jetzt offen anbietet und ja auch tatsächlich genau, sagt, stell's nicht da ab, sondern sag mir lieber Bescheid, ich hol's ab oder so. Und genau, das wäre was, was mich interessiert. Hat er irgendwie erzählt, gibt's da so Konkurrenzen? Also ist es schwierig, weil es gibt ja nur so und so viel Pfand. Also natürlich gibt es wahrscheinlich, er ist ja im Stadtzentrum viel unterwegs, da ist natürlich viel los. Mhm. Aber also muss man da auch ein bisschen schauen, wo man bleibt oder wie man an seine Pfandflaschen kommt?
Das habe ich ihn auch gefragt. Ich meine, mir begegnen Pfandsammler meistens in der Altstadt, die einen dann ja häufig auch schon ansprechen, wenn man zum Beispiel auf den Rheintreppen sitzt und noch dabei ist zu trinken, ob die Flasche haben können. Da sagte er, war er am Anfang, also vor 10 Jahren, als es losging, hat er da auch gesammelt, aber das wäre ihm dann irgendwann zu viel geworden und er wollte da jetzt auch nicht, er nennt die Kollegen, nicht Konkurrenten, aber es gibt eben einige andere Sammler, auch vor Fortuna-Spielen sieht man manchmal Leute, die dann Berge von Flaschen auftürmen, das macht er nicht, sondern der geht ziemlich systematisch vor. Also einerseits macht er jeden Tag so eine Tour an 12 Altglascontainern, einer davon ist halt der bei mir um die Ecke, so traf ich ihn immer abends, macht er das. und greift da auch wirklich mit bloßen Händen, ohne Handschuhe, mit so einer Greifzange rein und findet immer wieder Flaschen und sagt dann, das wären für ihn wirklich Glücksgefühle. Ja, also er hat gesagt, das hält ihn glücklich und gesund, diese Beschäftigung. Der ist früher schon sehr viel Fahrrad gefahren, immer in die Eifel, jetzt eben täglich 20 Kilometer mit seinem Fahrrad plus Hänger, also auch eine gute Bewegungsform für ihn. Und diese Touren macht er unter der Woche und am Wochenende ist er zum Beispiel bei Festivals oder so Groß-Events wie dem Japantag oder im Volksgarten. Da ist aber sein Geschäft extrem vom Wetter abhängig, ne? Mhm. Also du würdest ja jetzt auch nicht in den Volksgarten gehen bei strömendem Regen und Kälte, aber vielleicht, wenn es warm ist, dann schon mal. Und dann fährt er da rum, die Leute kennen ihn schon und winken ihn teilweise ran und geben ihm die Flaschen, weil die es halt so cool finden, dass er ja sagt, ich bin halt Pfandsammler und hier bin ich mit meinem Hänger. Dann geben die ihm das direkt freiwillig.
Ja, jetzt sitze ich hier die ganze Zeit und nicke so und denk so, klar, dann gibt man das. Eigentlich ist ja, wie soll ich das sagen, die Choreo mit Pfandflaschen, man sammelt die halt entweder eine Woche oder 4 Monate zu Hause und bringt die in den Laden. Also das heißt, gibt es auch so einen Umschwung, ist vielleicht viel zu groß gesagt, aber dass ich davon ausgehe, dass ich diese Pfandflaschen ja gar nicht mehr selber wegbringe. Also ich mache das auch, dass wenn ich mir was zu trinken hole auf dem Weg und ich dann stelle ich die Pfandflasche auf einen Mülleimer oder auf einen Altglascontainer, weil ich mittlerweile schon die Idee habe, dass jemand sammelt. Mhm. Aber also wir gehen ja jetzt die ganze Zeit davon aus, dass er die angeboten bekommt sozusagen. Also ist das auch was sich vielleicht verändert? Also dass wir uns auch ein bisschen drauf verlassen, dass die schon eingesammelt werden, die Pfandflaschen?
Ist ein guter Punkt. Also ich meine, in manchen Städten kennt man ja auch diese Ringe, die um Mülleimer, um öffentliche Mülleimer aufgebaut sind. Pfand gehört daneben, heißt dann ja immer dieser Slogan, wo also Pfand quasi bewusst angereizt wird, dorthin zu stellen, eben als Spender an Menschen, die das dann abholen. Und natürlich auch aus Stadtsauberkeitsgründen. Ja, da hat er mir eine schöne Anekdote erzählt, weil ich ihn natürlich als Wirtschaftsjournalist auch gefragt habe, sagen Sie mal, Herr Lasack, wie sieht das hier mit Steuern aus?
Ja.
Meint er, an dem Tag, als ich dann meinen Hänger hier beklebt habe, bin ich auch mal bei der Kruppstraße beim Finanzamt Mitte vorbeigefahren, der genauso erzählt. Und um die zu fragen, muss ich eigentlich Steuern zahlen, muss ich hier was anmelden? Und die haben ihm wohl wörtlich gesagt, nee, wieso das denn? Sie machen noch die Stadt sauber. Machen Sie gerne so weiter.
Mhm.
Ich habe auch tatsächlich bei der Stadt danach gefragt, die haben mich ans Finanzministerium verwiesen, die an die Oberfinanzdirektion Münster, also ich hatte da mehrere Mailwechsel. Diese Oberfinanzdirektion wollte nicht in diesem Einzelfall die Frage beantworten, ob er Steuern zahlen muss. Fakt ist, dass du in Deutschland ja einen Grundfreibetrag hast an Einnahmen, die Rente wird dazugerechnet und in seinem Fall dann eben Pfand, der so um die 11.500 Euro im Jahr ist, wenn du da drunter bleibst, genau, passt das. Aber es gibt halt immer mehr, ja, so Systeme auch, dass eben Leute ihr Pfand bewusst abgeben können. Also vielleicht hast du schon mal von der Webseite pfandgeben.de gehört. Die sammelt auch Leute zum Beispiel, die dann sich da eintragen können und du als jemand, die vielleicht eine Menge zu Hause hat, kann das dann da eintragen und dann wird das bei dir abgeholt.
Ich verstehe. Wie viel verdient man so mit Pfand?
Also das ist bei ihm an sehr, sehr guten Tagen, zum Beispiel Japantag 2023, Topwetter, bis zu 200 Euro am Tag. Ist eine Menge Geld, aber auch eine Menge Arbeit. Also der hat dann an diesem Tag 12 Stunden geackert, von Mittag bis Mitternacht, hat sich da mit seinen Hängern rund um den Landtag postiert und Flaschen gesammelt noch und nöcher und die dann auch immer weggefahren, also nicht direkt zum Supermarkt, sondern erstmal nach Hause in den Keller oder in seine Garage, um die dann unter der Woche verteilt abzugeben. Weil der sagte, er kann ja auch nicht mit, keine Ahnung, 2000 Flaschen auf einmal zu Kaufland fahren, dann schmeißen die ihn raus. Aber wenn das so unter der Woche macht, wäre es okay.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Gedanke, der mir kam. Also wir alle standen auch schon mal vorm Pfandautomaten und dann kam diese eine Flasche immer wieder zurück.
Mm.
Oder es ist mittendrin, war es auf einmal kaputt oder es ist eine Riesenschlange. Also ich stelle mir das auch tatsächlich emotional eine Sache vor. Das ist ja auch anstrengend irgendwie.
Ja.
Gibt es da irgendwie, also hat er da Kniffe und Tricks, weiß er, also im Getränke-Großmarkt kann ich das im Kasten abgeben? Also hat er dir was verraten von seinen Tricks? Oder
also er behält Kästen, die er dann eben auch nutzt, um die Flaschen zu transportieren und bekommt bis zu 250 Flaschen auf einmal auf seinen Hänger, inklusive Satteltaschen und Tüten, wo er dann zum Beispiel Plastikflaschen hat. Und hat Supermärkte in Düsseldorf, die ihn rausschmeißen, wenn er da aufläuft. Das weiß er aber eben nach fast 11 Jahren. Und er hat den einen, den möchte ich jetzt nicht konkret nennen, aber es ist der eine fast 90%, wo er halt hingeht. Die kennen ihn auch schon. sympathisieren mit ihm und lassen ihn dann, solange, sag ich mal, im überschaubaren Rahmen verteilt wird über die Woche, lassen ihn dann noch abgeben.
Ja, das finde ich halt, also als ich anfangs gesagt habe, es tut sich da irgendwie ein neuer Berufszweig auf oder eine neue Beschäftigungs, ein Beschäftigungsstrang, wie auch immer man das nennt. Es ist ja trotzdem, muss man vielleicht auch dazu sagen, und das hat er ja auch beschrieben, dass er irgendwie am Anfang ging und hoffte, dass ihn keiner sieht. Mhm. Es wird ja wahrscheinlich schon viel mit Naserümpfen begegnet und genauso, wenn dann Supermärkte ihn raus oder gar nicht erst reinlassen oder sagen hier nicht. Das verstehe ich tatsächlich ganz als ich nicht so, weil die Flaschen kommen ja trotzdem. Also ob er die jetzt bringt oder halt die vier Menschen, die ursprünglich die mal gekauft, also das verstehe ich einfach nicht, aber das ist ganz am Rande. Das fände ich einfach mal interessant zu betrachten. Er geht zur Finanzbehörde, die sagen, oder Ordnungsamt, und die sagen, du machst doch die Stadt sauber, nach weiter ist super. Wir alle freuen uns, wenn ich irgendwie genau im Volksgarten sitze und grille und dann habe ich nachher irgendwie vier leere Fanta-Flaschen, keine Ahnung, dass die jemand abnimmt. Warum ist es trotzdem so, dass er das Gefühl hatte am Anfang, er müsse sich schämen, und jetzt geht er ja damit auch offensiv um, was ich mir ja auch vorstellen kann, ist ja auch eine Reaktion, dass man das dann, wie man so schön sagt, ownt und einfach sagt, so, dass ich mach das halt.
Das war auf jeden Fall auch mein größtes Aha-Erlebnis, dieser Stolz, den er ausgestrahlt hat, den er verkörpert, durch sein Berufsoutfit, also dieses Fahrrad, den Hänger, seine Arbeitskleidung mit den Fanzelmer-Shirts, aber eben auch mit so Aussagen. Also ich habe ihn auch gefragt, haben Sie sich schon mal überlegt, was anderes zu machen? Und dann hat ihn diese Frage fast verwundert, weil er meinte, naja, ich bin an der frischen Luft, ich komme unter Leute, ich kenne hier viele, die Menschen sind glücklich, wenn sie mich sehen, ich bin glücklich, wenn ich denen was abnehmen kann, ich verdiene da Geld mit, warum soll ich was anderes machen? Und er sagte sogar, wenn er im Lotto gewinnen würde, würde er trotzdem weiter Pfand sammeln gehen, weil er halt so in dieser Routine aufgeht. Und natürlich gibt einem das auch Halt, zu wissen, ich habe hier meine Einsatzzeiten und ich fahre zu den entsprechenden Terminen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass er eben, genau wie du sagst, aus diesem Naserümpfen, irgendwie Armut, Pfandflaschen sammeln ist was Bedürftiges, rausgegangen ist und gesagt hat, schaut mal, ich bin Pfandsammler und ich stehe dazu, und dadurch eben natürlich auch sein Geschäft deutlich verbessert.
Ja, also eine am Ende in diesem Falle schöne Geschichte mit einem Ausgang, der natürlich auch noch anhält. Das bedeutet, wir schreiben uns alle nochmal hinter die Ohren, Pfand wird gesammelt und können wir auch dann mit gutem Gewissen quasi abgeben, übergeben, und wer Herrn Lassack trifft, darf ihn ansprechen.
So ist es.
Und genau, mit ihm ins, Geschäft kommen, weiß ich nicht, ob das so heißt. Aber
nee, das nicht. Ist eher eine Spende, so würde ich sehen. Ja.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Danke dir,
Tosja. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Zeit, mal über den Urlaub 2024 zu reden. Entspannen sollte er sein. Wir haben ja wohl alle schon genug Stress. Auf jeden Fall ganz viel draußen sein, im Grünen. Und langweilig darf es auf keinen Fall sein. Dazu gutes Essen und vielleicht ein bisschen Programm für die Kinder? Gibt es alles. Den ganzen Sommer über hier in Düsseldorf, auf der Galopprennbahn Düsseldorf. An jedem Renntag findet ihr hier nicht nur mitreißenden Pferdesport, sondern auch erstklassige Gastronomie und ein wunderbares Ambiente von schick bis rustikal. Und auch für Kinder gibt es natürlich Programm. Beim Midsommer-Renntag am 22. Juni seht ihr 6 spannende Galopprennen. Los geht's direkt mit dem Highlight, dem Diana Trial. Macht es euch auf der großen Wiese vor der Tribüne mit einem Picknickkorb gemütlich. Mitbringen müsst ihr dafür übrigens nichts. Das besorgt alles der Karlsplatz für euch. Bestellt einfach einen Picknickkorb im Onlineshop von Düsseldorf Galopp bis zum Mittwoch vor dem Midsommer-Renntag. Decke und Kissen gibt's gegen Pfand dazu. Ab 19 Uhr spielt die Kultband Porno Al vorne für euch. Klingt doch nach einem wunderbaren Kurzurlaub, oder? Renntag ist, was du draus machst. Die Galopprennbahn Düsseldorf. Mehr Infos und Tickets unter www.düsseldorf-galopp.de. Jetzt buchen!
Ein Burger ist ein Burger ist ein Burger ist ein Burger. Also Brötchen, Fleisch, eine Soße, vielleicht noch Käse, bisschen Salat und dann natürlich, was da noch so drauf kommt. Also es gibt ja die abgefahrensten Kreationen und Kombinationen. An dem Fleischpart des Ganzen scheiden sich durchaus die Geister. Also die Frage ist ja, muss es immer Tier sein oder kommen auch pflanzliche Alternativen in Frage? Da gibt es natürlich wirklich einige, und die funktionieren mal mehr, mal weniger. Manchmal versuchen sie erst gar nicht Fleisch zu sein, sondern sind einfach ein Patty aus was anderem. Ja, manche Produkte kommen nah dran an das, was wir unter Fleisch verstehen, an das, was Fleisch ist und wie es schmeckt und aussieht und sich anfühlt. Helene Pawlitzki durfte bei What's Beef hier in Düsseldorf den Burger der Zukunft probieren. Ein Plant-Based Burger, beziehungsweise ein Burger mit Plant-Based Steak. Wie das war, wie das schmeckt und ob es die manchmal aufkommende Lust auf Fleisch befriedigen kann, hat sie mir erzählt. Gehörst du zu den Menschen, die finden, dass ein Burger nur das einzig Wahre ist mit doppelt Fleisch?
Doppelt Fleisch? Nee, Doppelfleisch finde ich zu viel, ehrlich gesagt, des Guten. Aber ich muss wahrheitsgemäß sagen, meine guten Vorsätze, mehr Pflanzen zu essen, was ja sehr gesund ist und erwiesenermaßen das Leben verlängert und schöner macht eigentlich.
Macht es das Leben schöner oder einen selber schöner?
Naja, ich glaube, also optisch weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, in meiner Optik wird sich nicht viel verändern, wenn ich Vegetarierin werde. Das ist leider zu viel gehofft. Aber ich glaube schon daran, dass man erstens länger lebt und zweitens wahrscheinlich auch ein gesünderes Leben bis ans Ende sozusagen hat im Verhältnis, als wenn man jetzt jeden Tag einen Rindfleischburger frisst.
Ja.
Wobei es auch Leute gibt, die das vertragen. Also weiß man immer nicht so genau. Aber ich glaube, statistisch gesehen unterm Strich wäre pflanzenbasierte Ernährung wahrscheinlich sinnvoller. Aber mein Problem ist immer dann, wenn ich zu einem Burgerladen gehe, dann in einer Stimmung und in einer Situation, wo mein innerer Schweinehund ganz hart nach tierischen Proteinen jault.
Ja.
Und dann selbst die besten pflanzlichen Alternativen bisher, die durchaus okay aussehen und sicherlich auch lecker schmecken, haben mich nur schwer kalt gelassen. Also es ist dann ganz schwer, tatsächlich den Pflanzenburger zu bestellen für mich. Der innere Schweinehund ist dagegen, der will die tote Kuh, dafür ist er da. Und einen vegetarischen Burger kann er auch noch essen, wenn er selber tot ist. So.
Da bist du, glaube ich, nicht die Einzige, der es so geht.
Und bei mir auch ist mehr das, Leute Vegetarier, glaube ich.
Ja, bei mir ist das sehr, sehr phasenabhängig. Also ich esse nicht kein Fleisch, aber ich esse einfach kein Fleisch. Also das ist ja sehr selten. Genau, und ja, das ist ja immer die Frage, das ist ja natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Warum bestelle ich zum Beispiel immer automatisch also den Pflanzenburger und denke dann so,
Weil du, aber es gibt so Leute, es gibt so Leute, die sind einfach von Natur aus tugendhaft.
Ja, that's me.
Ich meine, ich bin ja auch schwanger, oder? Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen fleischsüchtig im Moment. Also das kann ich, weigere mich auch dafür, mich schuldig zu fühlen. Nein, ich hoffe, dass das irgendwann wieder nachlässt. Aber das Problem ist wirklich, und da habe ich eine lange Diskussion mit unserem Chefredakteur nun gerade anlässlich dieser Berichterstattung drüber geführt. Ich glaube halt, dass Fake-Meat-Produkte sozusagen, also Produkte, die aussehen, als wären sie aus Tier, aber es nicht sind, gerade deswegen ihre Berechtigung haben. Natürlich kann man sagen, warum sind wir so bescheuert, dass wir das brauchen? Warum können wir uns nicht auch mit einer roten Rübe irgendwie zufrieden geben? Ist doch auch schön, kann man ja auch tolle Sachen mit kochen. Stimmt ja auch. Aber ich glaube halt, gerade für Leute, die sozialisiert oder angeboren so ein Craving danach haben, wie mich, die brauchen dieses Produkt, was sie so sehr an Fleisch erinnert, dass es fast das Gleiche ist.
Ja, ich finde auch, wenn, dann das. Also ich esse auch viele Fleischersatzprodukte und ich mag auch gerne die schmecken wie Fleisch und aussehen wie Fleisch.
Ja, ich mag Fleischersatzprodukte in der Regel nicht so gerne bislang, muss ich sagen. Selten habe ich dir welche gegessen, wo ich gedacht habe, okay, das schmeckt ganz gut.
Bei mir ist, ich denke jetzt auch eher so an Wurst und so, also jetzt nicht so richtig an Steak.
Ja.
Anywho, Fleisch kommt zwischen zwei Burger Buns. Aber in diesem Fall, über den wir jetzt sprechen, no way.
Es ist Fleisch.
Es ist Fleisch.
Sie nennen es Fleisch.
Es ist Fleisch aus Pflanze. Du warst bei What's Beef. Mhm. Die müssten dann noch, natürlich nochmal über ihr ganzes Branding nachdenken. Obwohl, nein, es ist ja Fleisch aus.
Es gibt ja auch weiter Beef.
Es gibt auch weiter Beef. Du warst bei What's Beef und hast probiert den, kleiner ging's nicht, Burger der Zukunft.
Ja, also die Geschichte fängt damit an, dass ich eine WhatsApp bekommen habe von Selim Barul, dem Inhaber von What's Beef. Kenner dieses Podcasts kennen auch ihn, weil er schon öfter mal hier war, unter anderem als Kunstkenner, aber auch, weil er sich mit Burgern gut auskennt. Darüber habe ich mit ihm gesprochen damals. Und er hat mir eine WhatsApp geschrieben, in der stand, hast du Lust, ein kleines Food-Wunder zu erleben? Da habe ich natürlich gesagt, ja, who you talking to? Natürlich habe ich das. Er ist hingegangen und hat zu einem Food-Berater, Consultant gesagt, ich möchte gerne in meinem Restaurant den Burger der Zukunft, der die Zukunft ist, möchte ich gerne servieren, in der Gegenwart. Also das, was er sozusagen für das hält, was jetzt schon da ist, was überdauern wird. Und der Mann ist losgegangen, hat sich alles Mögliche angeguckt und hat gesagt, na gut, also jetzt am Bann müssen wir nicht groß rumschrauben, so ein Brötchen ist ein Brötchen, ist ein Brötchen, ist ein Brötchen, ein gutes Brötchen, schlechtes Brötchen, trockenes Brötchen, nicht so trockenes Brötchen. Entscheidend ist ja wohl das, was dazwischen liegt, ne? So. Und das sollte im 21. Jahrhundert nach Möglichkeit nicht mehr aus Tier bestehen, sondern die Zukunft ist, dass es wahrscheinlich aus Pflanzen besteht. A, weil Tierproduktion unheimlich ressourcenintensiv ist und wir leider in der Vergangenheit bereits zu viel Ressourcen verschwendet haben und uns das nicht mehr weiter so leisten können. B, weil die Weltbevölkerung sonst nicht satt wird, weil wir mit Tieren einfach nicht alle ernähren können. Und C, weil wir wissen, dass es nicht so gesund ist, wenn man so viel Tier isst. Also es ist für jeden gut eigentlich, wenn man ein bisschen weniger Tier isst, muss man ja leider sagen, ganz unideologisch. Und die sind dann auf ein Produkt gestoßen von einer Schweizer Firma, was es auch schon durchaus eine Weile auf dem Markt gibt, wobei dieses Steak, um das es jetzt geht, also etwas, was Rindersteak imitiert, muss man sagen, gibt es erst seit diesem Jahr so verkäuflich. Und das haben sie jetzt in einem Burger verwendet. Sie haben dazu noch eine französische Firma angeheuert, die einen pflanzlichen Speck herstellt. Und das Ganze ergibt dann einen Burger, der heißt Captain Future und kostet 15 Euro bei What's Beef. Und übrigens, What's Beef, fällt mir gerade auf, ist natürlich auf einer Metaebene einfach genialer Name dafür. What's Beef? Ja. Was ist eigentlich genau Fleisch? Ja. Was ist eigentlich Rind?
Ja. Jedes Mal, zumindest in den letzten Wochen, wenn wir uns gegenüber sitzen, habe ich dann Hunger. Jetzt hätte ich wirklich
joke, ich habe tatsächlich vergessen, dir mitzubringen. Ich wollte dir eigentlich Planted-Produkt mitbringen zum Probieren und dann habe ich es vergessen. Und vielleicht ist das auch gut so, weil ich habe das Gefühl, so langsam wird es zum Fetisch zwischen uns beiden, dass ich dich füttere mit Sachen. Nein, Quatsch. Aber ne, wir wollen es ja nicht übertreiben.
Ja, wenn ihr irgendwie, ich meine, wir sind ja hier in der Stadt, vielleicht fahre ich ja gleich nochmal an der Immermannstraße vorbei. Also, das bedeutet, da sind jetzt in dem Fall zwei Herren und die sagen, wir würden gerne was servieren, was entwickeln, was anbieten, was nicht aus Fleisch ist, aber nach Fleisch schmeckt. Wie funktioniert das dann? Also es gibt dieses Produkt, also ja, möchte ich nochmal verifizieren, es gibt und die haben das, einfach haben das in Anführungszeichen.
Die haben es jetzt nicht extra für What's Beef entwickelt, sondern das ist ein Schweizer Unternehmung, die gibt es seit 2019 und deren Idee ist gewissermaßen, pflanzliches Fleisch herzustellen, was so gut ist, wie echtes, in Anführungsstrichen, Tierfleisch, im Sinne von ein Produkt, was so lecker ist, dass man darauf auch so Bock hat, wie man auch Fleisch Bock hat. Und dazu gehören natürlich zwei Sachen. Das eine ist die Aromatik und das andere ist, glaube ich, die Sensorik. Das heißt, die Frage, wenn du reinbeißt, wie fühlt es sich denn dann eigentlich an?
Ich glaube, das ist fast doller, oder?
Das ist das, was, glaube ich, in den meisten Fällen wirklich schon zu kurz kommt. Also was wirklich schwer ist
zu imitieren. Ja, genau, was schwieriger ist zu imitieren, weil ich finde die Aromatik, also da, solange es irgendwie gerade bei Grillsachen, finde ich ganz ehrlich, also solange es genug gegrillt ist, schmeckt es halt nach Grill und dann,
ja,
findest du nicht?
Finde ich nicht. Und das ist auch etwas, was meine Mitfoodies sozusagen, also die Leute, die da eingeladen waren zu diesem Burger-Launch, ein bisschen bestätigt haben, weil ich dachte auch immer, ich wäre alleine damit. Aber ich finde auch, häufig haben Fleischersatzprodukte einen Nachgeschmack, der unangenehm ist. Hm. Und unterschiedliche Nachgeschmäcker. Aber oft versucht es eben ein Aroma zu imitieren, was es nicht schafft zu imitieren und dann schmeckt es irgendwie künstlich und eklig. Und Yui Tran, der als Yui Eats auf Instagram unterwegs ist und sich immer Restaurants anguckt und dessen Arbeit ich da tatsächlich aus der Schätze, hat gesagt, also erstens, er ist hat vietnamesische Wurzeln und er sagt, in meiner Kultur sind Fleischersatzprodukte überhaupt gar kein Ding. Das gibt schon ganz lange, weil natürlich beispielsweise in Vietnam relativ viel Buddhisten unterwegs sind, die gar kein Fleisch essen. Und deswegen ist er das gewöhnt und hat da gar keine Berührungsängste, aber auch er findet halt, es gibt oft, haben diese Produkte so einen Nachgeschmack, der etwas unangenehm ist.
Jetzt haben wir das relativ oft erwähnt, dass es meistens nicht schmeckt, dass es nicht so gut funktioniert, dass das und so. Aber wie ist es denn jetzt in diesem Fall? Wie war der Nachgeschmack? Wie war der Erstgeschmack? Ja. Der Vorgeschmack? Der Währendgeschmack und der Nachgeschmack? Wie war das ganze Erlebnis?
Also, die haben...
Und, Verzeihung, wenn ich dir nochmal ins Wort falle, weil ich... Macht auch das Umfeld was? Also du bist ja in einem Burgerladen und wer schon mal bei What's Beef war, weiß, es ist ja auch ein Burgerladen. Voll. Also man riecht auch die Küche, ne? Also es ist ja...
Na und wie
vielleicht nochmal ein Unterschied, als wenn man das irgendwo in einem Bistro ist, wo es auch noch ganz viele andere Sachen gibt. Also wie war dein... Da ganz an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, dein Planted-Burger-Erlebnis.
Genau, und ich glaube, das ist richtig, dass du das sagst. Das muss man vielleicht auch ein Stück weit noch einrechnen. Natürlich ist so eine Launch-Party für einen Burger, wo irgendwie lauter Freunde des Hauses sind und alle sind guter Stimmung und haben Bock und sind interessiert. Ist nochmal was anderes, als wenn man das in freier Wildbahn ist. Und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn ich an meinem nächsten super PMSigen Fleisch-Cravings-Tag zufällig an der Immermannstraße vorbeikomme und denke, oh mein Gott, wenn ich jetzt keinen Burger esse, dann muss ich leider irgendwie Amok laufen. Ob dann ich immer noch sage, aber der tut's auch. Mhm. So, ne, das ist auch okay, ist eigentlich auch noch fast leckerer sozusagen.
Ich wäre irgendwie gerne dabei, aber irgendwie auch nicht.
Nee, das ist auch was, da möchte ich eigentlich nicht beobachtet werden in diesem Moment. Also, sie haben zunächst einen Burger serviert, beziehungsweise man muss sagen, einen halben Burger, weil sie ja schlau sind und wissen, man muss sich nicht sofort die Pumpe verladen. Hat aber auch gereicht, ist recht reichhaltig und ist so ein Burger, wie man kennt, ne? Bun mit Sesam drauf, relativ gut getoastet, Gemüse drauf, planted Steak in Scheiben geschnitten. Also es ist kein Patty wie Hackfleisch, ja, sondern es ist halt wirklich.
Ja, ist es denn nicht Philly Cheese Steak?
Nein, ist kein Käse drauf, aber Philly Cheese Steak ist noch was anderes. Aber ja, also jedenfalls, ne, es sieht aus, dieses Zeug, wie, ich würde sagen, rosa gebratenes Filetsteak. Mhm. Und darauf,
das
darüber lagen.
Das mit meinem Magenknochen wird hier nicht besser.
Ja, nee, schrecklich. Ich habe jetzt auch schon wieder Hunger. Darüber lagen dann so Scheiben von diesem Lavi-Speck. Mhm. Und recht viel Steak-Soße, also Burger-Soße, ne, mit so Stücken, so remouladenartig, so eine gelbe Soße.
Ist das dann auch vegan? Also ist der ganze Burger tatsächlich rein Pflanzen? Ach, also
das
rein
ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja, aber ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher. Also vegetarisch ist es auf jeden Fall. Ja. Und ob es vegan ist, gute Frage, das kann man wahrscheinlich auch vegan bauen. Der Punkt ist, erst habe ich gedacht, aha, ja, wenn man das alles in Steak-Soße ertränkt, naja, das ist ja kein Wunder. Und es sieht aber sehr appetitlich aus und ich glaube, dass das Auge auch bei sowas extrem mit isst. Mhm. Und wenn man dann in so einen Burger reinbeißt, dann ist der wirklich, also der war wirklich für mich lecker in dem Moment. Mhm. Und ich habe dann aber mal das Zeug, also dieses Steak, separat probiert und zwar mit geschlossenen Augen, ohne da sozusagen diesen optischen Eindruck vor Augen zu haben und muss sagen, dann kommt man schon eher in so Zweifel und denkt sich so, was ist das eigentlich? Es ist nicht unlecker, aber es ist sicherlich kein Fleisch. Ein bisschen erinnert es mich an so Kassler oder sowas Gepökeltes, was ein bisschen zu lange im Pökelsalz lag und dadurch so weich, so ein bisschen Tick, kleinen Tick zu weich wird. Also es hat schon Biss. Und das Interessante daran ist auch, es hat auch Struktur. Wenn du es dir anguckst, sieht es wirklich so aus, als hätte es Fleischfasern. Und das liegt daran, dass es hergestellt wird, indem eine Proteinmasse, die aus Soja, Reis und Bohnen oder so ist, in einem Fermentationstank mit Pilzsporen versetzt wird. Und diese Pilzsporen bauen dann gewissermaßen diese Strukturen da rein. Und was dann rauskommt, ist ein riesiger Klumpen. Und der wird in Steaks geschnitten und die werden mit roter Beete gefärbt. Sodass sie auch nachher so aussehen wie Filetsteak. So, das ist der Prozess. Und ich meine, da ist relativ wenig drin, was jetzt schrecklich ist. Ich habe mich dann auch mit dem Metro-CEO unterhalten, der sich ja ganz gut auskennt mit Lebensmitteln und der gesagt hat, er hat sich die Nährwerte angeguckt und gesagt, doch, das findet er schon ganz solide. Da ist jetzt nichts drin, wo man denkt, oh Gott, sowieso, was ist das eigentlich? Und alle fanden, es schmeckt ziemlich nah an Fleisch. Aber ich finde halt, wie nach wie vor, so, wenn man es so separat isst, denkt man sich, es ist nicht unlecker, aber Fleisch ist es Fleisch? Mhm. Also ich glaube, irgendwer hat zu mir gesagt, das fand ich ganz witzig, wenn du jetzt, sagen wir mal, in Timbuktu wärst, jemand würde dir das auf den Teller legen, dann würdest du wahrscheinlich denken, ist es Fleisch von einem Tier, was du nicht kennst.
Ja.
Ist es Zebra, ist es Gnu, ist es Vogelstrauß?
Aber sagen nicht immer alle bei Fleisch, was man nicht kennt, das
schmeckt
ist ein bisschen
wie Hühnchen.
Nach Chicken.
Nein, schmeckt nicht wie Hühnchen, das muss man wirklich sagen. Schmeckt dann schon eher wie Rind. Mhm. Wenn man irgendwie denken würde, wenn man denkt, Rind, Wild.
Also das ist halt dieser, ich finde, Rind ist, hat ja schon diesen,
wirklich nah dran, glaube ich.
Diesen Bloody-Geschmack irgendwie. Also schmeckt das auch ein bisschen nach Eisen?
Nee, das tut es nicht. Das Witzige war, danach haben die, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber danach haben die einfach mal, glaube ich, so separat quasi, haben die so einen halben Beefburger einem noch hingelegt. So, aber wirklich ohne alles. Also nur Rindfleisch zwischen zwei Brotscheiben. Sautrockene Angelegenheit. Ich weiß nicht genau, warum die das gemacht haben. Ich habe mir da erstmal Ketchup drauf geballert. Aber da habe ich gedacht, okay, so schmeckt Rind. Ja, okay, nee. Also wenn man es so nebeneinander legt, würde man es nicht verwechseln.
Mhm. Also es ist sehr nah dran, aber nicht genau drauf.
Ja, ich glaube, wenn du es jemandem vorlegst, der einigermaßen aufmerksam ist, was er isst, so halber Wege aufmerksam, dann würde der schon denken, was ist das? Und dich fragen. Es gibt Leute, denen ich durchaus zutraue, dass sie das gar nicht merken würden.
Ja, es kommt ja vielleicht auch auf den Zusammenhang an, wo man dieses Steak noch reintut. Ja. Also ich stelle mir gerade vor, ne, wenn ich irgendwie Pasta mache mit Steakspitzen, Filetspitzenmäßig. Also ob das, also aber das ist natürlich jetzt am Thema vorbei, weil du hast ja immerhin einen Burger gegessen. Ja. Jetzt kann ich das machen bei What's Beef für 15 Euro, wie du gesagt hast. Wir fangen jetzt nicht wieder die Diskussion an, wie viel sowas kosten soll oder darf oder muss.
Ja, also ich meine, dazu kann man vielleicht sagen, dass 15 Euro ist der Standardpreis für Burger bei
What's Beef. Genau, also das,
ne? So, die kosten fast alle 15 Euro.
Genau, ich wollte nur,
um die 15 Euro.
Wenn wir diesen Preis jetzt hier schon nennen. Also
der ist jedenfalls nicht teurer als andere Burger.
Ja.
Was interessant ist, weil Planted ist noch nicht so groß und die sagen, wir wollen auf jeden Fall konkurrenzfähig bleiben. Und wenn man sich anguckt, was Planted Steak im Einzelhandel kostet, dann kostet es 3,99 für 140 Gramm, was einen Kilopreis von knapp 30 Euro ergibt, was wesentlich günstiger ist als Bio-Rindfleisch, auf jeden Fall. Aber ungefähr so teuer wie konventionelles Rindfleisch. So, also da sind sie schon relativ konkurrenzfähig. Klammer auf, wenn man bereit ist, für ein Pflanzenprodukt so viel zu bezahlen wie Fleisch, aber Gott, warum nicht? Finde ich irgendwie gerechtfertigt, wenn man erwartet, dass es genauso gut schmeckt. Pferdefuß an der Angelegenheit. Ich habe ja gedacht, man könnte auch einfach zu Rewe gehen, sich mal so ein Planted Steak holen und dann vielleicht auch einfach mal selber einen Burger bauen. Nee, kannst du nicht, ist nämlich überall ausverkauft. Dödö. Theoretisch gibt's das bei Rewe. Ich habe es probiert im Rewe am Wehrhahn.
Ja.
Dieser tollen neuen Filiale, wo man rein theoretisch ohne an die Kasse zu gehen rausgeht.
Wo man seine kriminelle Energie insofern befriedigen kann, weil man so sich so fühlt, als würde man ein bisschen sowas einstecken einfach und rausgehen, ohne zu bezahlen.
Ja, wobei ich
macht
ehrlich gesagt, bei
nicht,
mir
und sollte man auch nicht
ist es der gegenteilige Effekt bei mir. Wenn ich in so eine Filiale reingehe, was ja alles kameraüberwacht und sensormäßig gesteuert ist und so, denke ich mir, jetzt nichts falsch machen. So. Also meine kriminelle Energie lebe ich lieber irgendwo anders.
Wir sind sehr verschieden, was das angeht.
Fake Meat und Fake kriminelle Energie, kann ich ja nur sagen.
Aber das heißt, du warst auch noch, also du hast nicht nur erlebt, dass du ein Plant-Based, heißt das so? Plant-Based, Plant-Based Burger, Captain Future. Ich mag den Namen ja. Ich mag aber auch Captain Future, also darum, da kommt bei mir viel zusammen.
Er passt zur Marke, würde ich sagen.
Und auch zu, ich meine, es ist dann der Burger der Zukunft, dann ist es, also wenn schon, denn schon, finde ich, ne? Dann, ne?
Naja, die Wahrheit ist, es ist der Burger der Gegenwart und der ist auch okay. Und für den Burger der Gegenwart ist er ein sehr, sehr guter Burger. Ne? Okay. Für das, was wir im Moment so haben, finde ich, ist es ein sehr, sehr guter Burger. Ich glaube, ich bin sehr gespannt zum Beispiel darauf, was jetzt, sagen wir mal, meine Tochter, die jetzt 3 ist, mal eines schönen Tages als unter Fleisch verstehen wird. Weil wahrscheinlich nicht mehr das, was wir unter Fleisch verstehen. Und dazu kommt ja, dass immer noch eine Debatte darüber tobt, ob es überhaupt möglich ist, Fleisch im Labor herzustellen. Also alle sagen, dass es geht und es gibt ganz viele Startups, die es behaupten und Geld einsammeln dafür und alle finden es geil. Aber gelungen ist es tatsächlich noch niemandem. Und es kann sein, dass das erstmal nicht klappt. Aber wenn es klappen sollte, dann wären natürlich solche Plant-Based-Geschichten relativ schnell überholt, weil die Leute wahrscheinlich wieder das essen würden, denke ich.
Ja, also am Ende doch Fleisch. Fleisch.
Ja, Tierfleisch. Unsere Generation und unsere Elterngeneration, glaube ich, hat es schwerer als jetzt die nach uns kommen und die total damit aufwachsen. Also gibt ja so ein Frühstücksprojekt in Kitas in Düsseldorf und da gibt's, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es da echte Wurst gibt. Es gibt aber vegetarische Wurst auf jeden Fall. Das ist für meine Tochter ganz normal.
Ja.
Das ist Wurst für sie.
Ja, Wurst ist Wurst.
Sie findet es nicht so lecker.
Ja, ich meine, das kann man.
Wenn ich ihr Wurst vom Markt mitbringe, findet sie die geiler und die ist aus Tieren. Was soll ich dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich an Kindern, die nicht mir gehören, sondern an Gastkindern, an geliehenen Kindern auch manchmal beobachte. Ja, ja, wie gesagt.
Aber diese Rewe-Filiale, um das noch ganz kurz zu sagen.
Genau, ich wollte sagen, du hast ja nicht nur eine aufregende Sache erlebt, sondern sogar zwei.
Es war so exciting. Und ich kann nur sagen, es funktioniert wohl, wahrscheinlich, nehme ich an. Es funktionierte in meinem Fall nicht. Man muss sich dafür eine bestimmte App runterladen und da muss man sich da verifizieren und da muss man sich auch noch bei dem Personal dort einmal verifizieren, also einmal seinen Ausweis zeigen und zeigen, ich bin das und ich bin auch schon über 18. Erster Schritt, zweiter Schritt, man muss dann wie das immer ist bei Apps, man muss eine E-Mail-Verifikation durchführen und die hat aber leider bei mir im Laden nicht geklappt. Ich habe es 25 Mal versucht und die E-Mails kamen immer und waren dann aber leider schon abgelaufen. Und ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich dann, nachdem ich da eine halbe Stunde rumgesessen habe und gedacht habe, das ist doch kacke hier, habe ich dann gedacht, na gut, dann gehe ich halt zur Self-Checkout-Kasse mit meiner fetten Tüte. Habe die Tüte dahingestellt, daraufhin sagt der Self-Checkout zu mir, hey, ich weiß, was in deiner Tüte ist. Piep, 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 piep. Und die Liste war fertig. Ich musste gar nicht scannen. Das fand ich gut.
Ja, das fand ich auch.
Da habe ich gedacht, okay, ehrlich gesagt, das versöhnt mich, weil bezahlen finde ich, normalerweise würde man ja nur seinen QR-Code auf der App davor halten und die Abrechnung würde im Hintergrund laufen, ne? Das heißt, man muss nicht mal sein Portemonnaie zücken und sein Handy hat man ja bekanntermaßen sowieso immer in der Hand. In diesem Fall musste ich halt mein Portemonnaie rausnehmen, aber das fand ich gar nicht so schlimm. Also, da muss ich sagen, das hat mich irgendwie ein bisschen damit versöhnt.
Ja,
ja, war in Ordnung. Aber Planted Steak gab es da auch nicht.
Okay.
Ja, es gab andere Planted Produkte. Ich habe das Hühnchen probiert, aber muss sagen, es hat mich nicht so vom Hocker gehauen, das Steak.
Ich habe noch eine allerletzte Frage.
Bitte.
Gab es auch Pommes?
Ja.
Okay. Ich muss los. Vielen Dank, liebe Helene.
Welchen Shake nimmst du?
Ich nehme immer Vanille.
Okay.
Und ich habe kürzlich...
Ich schaffe nie den Shake dann auch noch.
Gab sowas, da aber nicht bei What's Beef, wo war das denn? So Buttermilk Fresh mäßig. Oh. Also so Zitrone.
Für den Sommer.
Immer Vanille. Du?
Okay. Ey, ganz ehrlich, ich denke immer, ich nehme noch einen Shake. Ich habe es noch nie bis zum Shake geschafft. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer so einen fetten Burger bestelle. Ja, aber ich bin ja neulich jetzt noch mal bei Space Burger gewesen Und hinterher bei Pia und haben wir uns ein Eis geholt und ich muss sagen, das war auch ein sehr gutes Erlebnis.
Also ich finde Burger und dann was Kaltes, Cremiges, das macht,
ist schon nicht schlecht.
Das ist die Kombi,
ja.
So wie Cookies und Milch.
Ja. Der einzige Shake, den ich in den letzten, glaube ich, 5 Jahren getrunken habe, war bei Five Guys, weil meine Tochter ein Lied namens Milkshake sehr schätzt, also ist ein Kinderlied. Und dann wollte sie einen Milkshake trinken und ich habe gedacht, ach was soll's, klar, warum nicht. Und dann weil ich nicht genau wusste, wo gehen wir jetzt hin, bin ich einfach mit ihr zu Five Guys gegangen und habe dann dann kriegen wir da so einen halben Liter pastöse Masse, der schon für einen Erwachsenen gesundheitsgefährdend gewesen wäre. Und ich habe gedacht, naja, jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, habe ihr den Kanister gegeben und eine Viertelstunde später habe ich ihn ihr mit Gewalt wieder wegnehmen müssen und sie war sehr, sehr böse auf mich, dass ich auch was vom Shake getrunken habe. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht mehr als die Hälfte von diesem Shake trinke, dann wird sie wahrscheinlich sterben oder so. Also das kann ich ja nicht machen. Also das mache ich nicht nochmal.
Ja, wenn ich richtig crazy drauf bin, nehme ich auch manchmal Banane.
Ich mag ja keine Banane. Das ist das Einzige in meinem Leben, was ich nicht esse.
Darüber reden wir nochmal privat. Bis bald.
Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Es ist auch für mich das erste Mal seit wirklich langer Zeit, dass ich mal das Wochenendwetter einspreche und es im Prinzip nicht so wahnsinnig viele Themen zu besprechen gibt. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, was bedeutet das? Das Wetter ist im Prinzip relativ schnell abgehandelt und auch sonst gibt es nicht wahnsinnig viele Themen zu bereden, da ja beispielsweise das zumindest mal kleine Hochwasser, was es zur Mitte der Woche gab, sich jetzt so langsam wieder erledigen wird. Deswegen springen wir direkt zum Wetter über und gucken mal, was das Wochenende so bereithält. Der Freitag bringt uns relativ viel Sonne. Es wird so rund um den Nachmittag nochmal ein paar kompaktere Wolkenfelder geben. Ansonsten zeigt sich die Sonne doch relativ rege und die Temperaturen steigen auf 9 bis maximal 20 Grad. Der Samstag wird im Prinzip ähnlich. Auch hier starten wir mit viel Sonne in den Tag. Zum Nachmittag entstehen dann nochmal häufiger Quellwolken und der Wind legt ein bisschen zu, sodass wir zumindest mal Böen bis zu 40 Kilometer pro Stunde bekommen werden. Ansonsten dominiert weiterhin die Sonne und es bleibt trocken bei 10 bis maximal 20 Grad. Kurzer Blick noch auf den Sonntag. Auch der wird viel Sonne bringen. Hier sind sich die Modelle noch ein bisschen unsicher. Das heißt, einzelne Modelle wie das amerikanische GFS-Modell, das zeigt relativ viel Sonne an, ohne jegliche Wolken. Andere Modelle sind da ein bisschen gedämpfter und sagen, naja, ich finde zumindest mal so kompaktere Wolken zum Nachmittag hin schon relativ wahrscheinlich. Ich gehe mal so aus so einem Mix aus, dass es zu Beginn relativ freundlich sein wird mit viel Sonne. Zum Nachmittag werden dann nochmal mehr Quellwolken dabei sein. Das wird aber nicht so eine richtig dichte Wolkendecke geben, sodass die Sonne komplett verschwindet. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, liegen bei 8 bis maximal 19 Grad. Und die neue Woche bleibt da soweit ähnlich, nur das Schauer- und Gewitterrisiko. Das nimmt dann im Laufe der Woche bzw. gerade zu den Nachmittagen immer mehr zu. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt das trockene Wetter, das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Und dann sage ich mal bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wie schon gesagt, wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, tut das sehr gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Mein Name ist Tosja Kormann. Bis zum nächsten Mal.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke.